Es gab einmal einen Menschen, der Gott herausforderte zu reden. Lass den Busch brennen wie bei Mose, Gott. Ich werde dir folgen. Lass die Mauern einstürzen wie bei Josua, Gott. Und ich werde kämpfen. Stille die Wogen wie auf dem Galiläischen Meer, Gott. Und ich werde hören. Und so saß der Mensch neben einem Busch, an einer Mauer und in der Nähe des Meeres und wartete, dass Gott reden würde. Und Gott erhörte den Menschen und antwortete ihm. Er sandte Feuer, doch nicht auf einen Busch, sondern in die Herzen der Halsey-Family von Davos. Er brachte eine Mauer zum Einsturz, nicht aus Steinen, sondern aus Sünde. Er stillte einen Sturm, nicht des Meeres, sondern einer Seele. Und Gott wartete, dass der Mensch antworten würde. Doch weil der Mensch auf Büsche sah und nicht auf Herzen, auf Steine und nicht auf Menschenleben, auf Meere und nicht auf Seelen, kam er zum Schluss, Gott habe nichts getan. Schließlich blickte er zu Gott empor und fragte, hast du deine Macht verloren? Und Gott blickte ihn an und sagte, hast du das Gehör verloren? Der David wird in der Predigt noch darauf zurückkommen. Gut, und jetzt dürfen wir ein weiteres Lied.
Der zusammentreibt, der wird gepackt, je nachdem in welche Klimazone das man geht. Bei der Fahrt mit der RHB hofft man, dass die fahrplanmässigen 6 Minuten zu lang länger wird, weil die SBB würde ja dann nicht warten, im Unterschied, wenn man zurückkommt. Die Atmosphäre am Flughafen, keine Ahnung, ob ihr die toll findet. Wenn man so einen Schritt zurückmachen und von oben her schauen, müssen wir sagen, das ist eigentlich ein Ameisenhaufen. Ein Kommen, ein Gehen, ein Gewusel. Irgendein Ausserirdischer würde sich wahrscheinlich fragen, warum um Himmels Willen geht die eine in die Richtung und die andere in die. Geht nicht alle in die gleiche Richtung, warum auch immer. Also, alles verschiedene Menschen, aber etwas verbindet sie. Sie sind alle unterwegs zu ihrem Reiseziel. Am Check-in hofft man dann vielleicht, dass der Koffer nicht schwer ist. Bei unserem letzten Rückflug aus Israel haben wir immer Übergewicht gehabt. Mit diesen Tattelhonigen, mit diesen Handcremen, mit China und dem Halva und je nachdem, wo man herkommt. Man sagt, das gibt es nur dort, das will ich mitnehmen. Oder? Und jetzt haben wir inzwischen bei der letzten Aktion in der Migros so einen Kofferwagen gekauft, eine mobile. Das ist also eine tolle Einrichtung, weil es schont die Nerven. Und es ist auch nicht so peinlich, wie wenn man dort voran muss umladen. Also wir mussten noch nie zahlen über Gewicht, aber das Handgepäck ist dann halber fast geplatzt. Und wohl den, der nicht mit EasyJet reist, weil andere Fluggesellschaften schauen noch nicht auf das Gewicht des Handgepäcks. Ja. Leicht schmunzelnd vielleicht, nachher, wenn man unterwegs ist mit der Metro zum Gate, über Schweiz Tourismus mit dem Mauen und Jodeln. Die haben da peinlich berührt. Die Gäste finden es wahnsinnig toll oder ist es schon vorbei und fragen sie, was ist jetzt da gewesen? Und beim Boarding fragt man sich vielleicht, mit wem werde ich die nächsten 2, 3 Stunden, 4 Stunden, je nachdem, 10 Stunden Sitznachbar sein? Könnte spannend werden. Vielleicht denkt man, nein, hoffentlich nicht mit dieser Person, keine Ahnung. Und endlich ist man im Flugzeug und endlich hebt es ab. Im Vertrauen, dass einem der Pilot sicher ans Ziel bringt. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Es kündigt sich eine Schlechtwetterfront an. Vor allem bei Langstreckenflügen gibt es das etwa. Die Stewardess fordert die Passagiere auf, sich herzusetzen und anzuschnallen, weil Turbulenzen drohen. Es ist ein rauer Flug und Passagiere reagieren unterschiedlich. Ein paar sind nicht besonders willig, also warnen sie erneut. Nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein und schnallen Sie sich an. Die vor uns liegende Wetterfront wird voraussichtlich zu spüren sein und uns ein wenig durchschütteln. Die Mehrheit der Fluggäste sitzt ab, aber es hat immer noch 4 Unentwegte in den Gängen von vor bis hinten, die das Gefühl haben, das gilt für sie nicht. Also ändert die Stewardess den Tonfall. Meine Damen und Herren, zu Ihrer eigenen Sicherheit nehmen Sie Ihre... Der Gang leert sich und man meint, jetzt würde jeder und jede an seinem Platz sitzen. Aber offensichtlich ist es nicht der Fall, weil die nächste Stimme, die sich meldet, ist die vom Pilot. Hier spricht Flugkapitän Schmid, meldet er sich. Und weiter, es sind schon Passagiere verletzt worden, weil sie zur Toilette gingen, statt auf ihren Plätzen. Ich möchte unsere Positionen klarstellen. Meine Verantwortung ist es, sie sicher durch den Sturm zu bekommen. Ihre Verantwortung besteht darin, zu tun, was ich Ihnen sage. Nehmen Sie also bitte Ihren Platz ein und schnallen Sie sich an. Alle schauen um. 5 Sekunden später geht eine Toilettentür auf und so mehr oder weniger cool oder verlegen geht zu ihrem Platz und sitzt ab, als ob es nichts gewesen wäre. Die Frage ist in dem Moment, hat der Pilot übertrieben? Ist es richtig gewesen, dass er so hat gehandelt hat? Wenn wir der Pilot wären, würden wir wahrscheinlich auch so handeln. Weil ein Pilot ist ein peinlich berührter Passagier in Sicherheit. Lieber als ein ist zu wenig gewarnter mit Verletzungen. Gute Piloten tun alles, um ihre Passagiere sicher heimzubringen. Und der Gott von der Bibel, wo wir ihm auf der Spur sind, wo wir schon gelernt kennen, Jahwe, macht es genau gleich. Seit 5 Wochen begleiten wir an den Sündenfest der Mose in den verschiedenen, man könnte sagen, Lebensdrittel, wie wir gesagt haben, die 40 und 40 und 40 Jahre. Die Israeliten auf ihrem Weg aus der über 400-jährigen Unterdrückung in Ägypten, 40 Jahre durch die Wüste, mit dem ein Ziel, das verheißene Land. Und dabei sind mir so 2 rote Fäden begegnet. Und die ziehen sich durch. Einerseits, der eine Faden ist das Murren vom Volk. Das Volk, das immer wieder unzufrieden war. Und gell, wir wollen nicht das Volk dort verurteilen. Manchmal machen wir es ähnlich. Die Leute aus diesem Volk, die so schnell wieder ihr Vertrauen in Gott zurückgenommen haben, gekündigt haben, nicht mehr sicher waren, der Gott war, der sie aus Ägypten geführt hat und so weiter. Und andererseits, der andere rote Faden, die Fürsorge und die Liebe von dem Gott, der trotz all dem Murren und trotz all dem zurückgewiesen werden eigentlich, das Volk gleich erwählt und sein Weg mit diesen Leuten geht. Es versorgt. Ein Rabbi hat einmal gesagt, es habe nur einen Tag gebraucht, Israel aus Ägypten zu führen, aber 40 Jahre, um Ägypten aus Israel rauszuholen. Und heute kommen wir ja zum 6. Thema unserer Serie, zum letzten, die Kraft, die uns ans Ziel führt. Und ich glaube, es ist ein ganz wesentliches Thema, weil was nützt uns, wenn wir erstens Kraft entdeckt haben, die in uns steckt, wenn wir zweitens die wahre Quelle der Kraft erkannt haben, wo sie herkommt, wenn wir drittens sogar Kraft in Bedrängnis erfahren haben und die Bedrängnis überstanden haben, wieder daraus herausgefunden haben. Wenn wir viertens Kraft vom Vertrauen kennengelernt haben und gemerkt haben, es geht nicht nur um du sollst nicht, du darfst nicht, sondern es geht um Beziehung. Was nützt es, wenn wir Kraft von der Beziehung, der 5. Punkt, zu Gott erleben und dann allenfalls die Kraft, die uns ans Ziel bringt, übersehen oder überhören? Wäre eigentlich schade. Und so kommen wir zu der Schlüsselfrage von heute, die über den Gottesdienst heraus wichtig ist. Nochmal das Setting, Gott Pilot, wir Passagiere. Vielleicht hat der David, wenn er heute leben würde, nicht gesagt, der Herr ist mein Hirte. Vielleicht hat er gesagt, der Herr ist mein Pilot. Das wäre möglich, oder? Das Bild ist uns vertraut. Die Frage ist, wie weit muss Gott gehen, dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken? Wie weit muss Gott gehen, bis wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken? Wenn Gott zwischen unserer Sicherheit und unserem Komfort wählt, wie entscheidet? Wenn Gott dich in deinem Leben sieht stehen, während du eigentlich sitzen sollst, wenn er dich in Gefahr sieht statt in Sicherheit, wie weit lässt du ihn gehen, dass du erwachst, dass du wieder klar siehst, dass du aufmerksam auf ihn wirst, in all dem Tönen und Dröhnen und Luzi von all diesen Quellen in dieser Welt zu müllern. Dürft ihr dich in ein anderes Land führen, wie es Abraham hat gemacht? Dürft ihr dich aus dem Ruhestand rausführen, wenn du schon pensioniert wärst, wie es bei Mose hat da? Dürft ihr dich am jetzigen Ort, wo du bist, brauchen? auch wenn vielleicht Fluchtgedanken, nicht noch mehr Verantwortung, so wie es Jeremia ist gegangen. Wie wäre es mit der Stimme von einem Engel oder einem Bauch von einem Fisch, à la Gideon oder Jona? Wie wäre es mit einer Beförderung, wie beim Josef, CEO in Ägypten nach dem Gefängnis? Oder wie wäre es mit einer Degradierung, wie beim Simson? Was wir bei diesen biblischen Geschichten immer wieder sehen, bei diesen verschiedenen Menschen, wo Gott mit ihnen unterwegs ist, Gott tut, was nötig ist, um die Aufmerksamkeit von seinen Kindern zu bekommen. Genau das ist ja eigentlich die Botschaft der Bibel. Zu werben, wir können sagen, zu locken, positiv formuliert, zu nachschauen von Gott. Gott auf der Jagd, Gott auf der Suche. Wie ein Vater oder eine Mutter, die unter dem Bett schauen würde, ob sich ein Kind versteckt hat. Wie ein Hirte, der die Büsche abklopft, ob sich ein Schaf verirrt oder verloren hat. Er ist der, der in die tiefsten Lebensschluchten herabschreit, unsere Aufmerksamkeit will, wo wir uns vielleicht verlaufen haben. Und er ringt mit uns Jakobs in der schlammigen Jabox von unserem Leben, dort am Fluss. Bei allen Ecken und Kanten, bei dem, was wir nicht verstehen, zeichnet die Bibel doch eigentlich eine einfache Geschichte. Da noch schnell. Der Luther hat gesagt, und wenn der, den ich im Moment nicht verstehe, dann verneige ich mich und gehe weiter. Und zu seiner Zeit werde ich sie verstehen. Ich glaube, das dürfen wir machen. Dort, wo wir manchmal etwas nicht verstehen oder denken, was bedeutet jetzt das, statt nachher nicht mehr drin zu lesen. Die Geschichte ist eigentlich einfach. Gott erschafft der Mensch weist ihn zurück, gibt ihn nicht auf, bis er ihn zurückgewinnt. Von Mose in der Wüste bis zu Johannes, dem See auf Patmos, lässt sich die Stimme vernehmen. Ich bin der Pilot, du bist der Passagier. Meine Aufgabe besteht darin, dich heimzuholen. Und du hast die Verantwortung, das zu machen. Dort gelingt es. Gott ist dabei kreativ und hartnäckig, freundschaftlich und heilig. Die gleiche Hand, die Israels Manna und Wachteln schickt, schickt er aus in den Tod. Wir haben letzten Sonntag darüber geredet, kurz. Die gleiche Hand, die Israeliten befreit, lässt sie später gefangen nach Babylon führen. Die Hand ist behutsam, streng, sanftmütig und kann zupacken, beharrlich, treu, geduldig, drängend, barmherzig und sogar eifersüchtig, leidenschaftlich, wenn wir das erste Gebot im Kopf haben. Ich Gott, und dann heisst es, ein eifernder Gott, sagt der Luther. Die Stimme, sanft, rüfend, leise, donnernd. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal seine Stimme gehört hast. Entweder sogar audiomäßig oder im Herz. Vielleicht heute, vielleicht auf der Piste, vielleicht irgendwo. Und vielleicht sagst du, ich hätte es gerne wieder mal hören, schon lange eigentlich. Ich weiss gar nicht so recht, wie das ist, wo ich bin und wo er ist. Und obwohl wir manchmal nichts hören, redet er. Obwohl wir häufig nichts sehen, handelt er. Johannes 5,17, Jesus sagt dort, mein Vater hat bis heute nicht zu wirken und deshalb wirke ich auch. Wir haben Gott, der immer noch dran ist, der immer noch redet, der immer noch handelt, auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir es nicht hören. Bei Gott gibt es keine Zufälle, oder wenn schon im wahrsten Sinn vom Wort. Jeder Vorfall dient seiner Absicht, uns näher zu sich zu holen. Ein Beispiel. Wisst ihr, wie lange das direkte Weg gedauert hat für das Volk von Ägypten ins Land Kanaan? So geografisch, wenn wir die Karten uns vorstellen, er wäre nördlich gegangen, oder? Und wir lesen nachher 11 Tage Fußmarsch. Aber Gott will, bis sie dort sind, statt 11 Tage. Warum macht er das? Bist du an einem Ort, wo du das Gefühl hast, hey Gott, ich wüsste im Fall eine Abkürzung. Es ging dir da viel schneller durch. Und ich habe den Eindruck, es wäre viel kühler. Manchmal fragen wir gar nicht, manchmal gehen wir einfach. Aber es ist so ein Muster, dort, wo es Leute probiert haben, selber ihre eigene Pace oder ihre eigene Weg zu gehen. Ich weiss kein Beispiel, was ist gut rausgekommen. Manchmal hat es Gott wieder geredet. Aber dort, wo Leute den Weg gehen, den Gott weist, auch wenn es länger geht. Dort kommt es gut raus. Also vielleicht ist es gar nicht so tragisch, weil das Gefühl ist doch, vielleicht braucht Gott die Zeit. Aber nochmal, es gibt eine Erklärung. Am Schluss, bevor der Mose sein Amt übergibt an Josua, wir lesen dort im 5. Mose 8, 2-5, sagt er Folgendes.
Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen, Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder.
Und da müssen wir noch einmal schnell eine Klammer haben. Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt habt mit euren Vätern. Oder wie ihr es als Väter. Fakt ist, in dieser gefallenen Welt schafft es kein Vater, außer der Himmel ist genau so zu sein, wie er eigentlich möchte. Irgendwo gibt es Brüche und Zerbrüche. Und dann findet man sich wieder, Gott sei Dank. Aber der himmlische Vater, er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Die Erziehung, die führt zum Ziel. Also vielleicht erahnen wir langsam und verstehen langsam, dass die Wüste durchaus Sinn macht. In diesen 40 Jahren zerbricht der Stolz der Israeliten, den sie am Anfang hatten. Wo sie das Gefühl haben, sie wissen, was es braucht. Sie wissen, was jetzt dran wäre. Beim goldigen Kalb, wir können ganz viele Sachen aufzählen, die sie gemeint haben, aber es ist nicht so gegangen. Er prüft in dieser Zeit ihr Herz. Und es ist nicht so viel Erfreuliches, immer und überall in den verschiedenen Herzen. Denn und Gott zeigt aber auch in dieser Zeit, dass er für sie sorgt, unabhängig vom suboptimalen Umfeld. Mit der Wüste, mit den giftigen Tieren, mit der Hitze am Tag oder Kälte in der Nacht fällt das angewiesen sie immer auf die Versorgung von außen. Er schützt vor Angriff, nicht vor dem Kampf, aber vor der Niederlage bei den Amalekiter. Einen Moment lang könnte man sich vielleicht auch fragen, ja, will Gott überhaupt, dass das Volk in das verheißene Land kommt? 40 Jahre. Ich meine, die Lebenserwartung war. Vielleicht bist du im ersten Jahr geboren in der Wüste und vielleicht bist du nur 39 geworden. Hast du ein anderes Gottesbild, als wenn du es erlebt hast? Der Auszug und der Einzug. Aber es ist der gleiche Gott. Natürlich möchte Gott, dass die Israeliten das Land erreichen. Aber es ist ihm wichtiger, dass sie vorbereitet dort ankommen, als schnell dort ankommen. Er ist der Pilot. Wir die Passagiere. Also geht es nicht darum, dass das Leben aus unserer Perspektive gefühlsmässig immer fair abläuft, sondern dass unser Leben aus seiner Sicht letztlich zielführend verläuft. In dem Sinn, ja, Gott darf das. Im Heil zu unserem Besten dient, auch wenn wir das häufig erst im Nachhinein so sehen. Machen wir noch einen Schritt in den Neuen Bund, ins Neue Testament. Im Johannesevangelium gibt es zwei grosse Themen. Das erste ist das Reden von Gott. Und das zweite ist das Hören und die Entscheidung vom Menschen. Das ist Jesus, der sagt, alles im Johannes, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dennoch, der gefällt mir besonders. Ich werde wiederkommen und euch zu mir holen. Hey, es ist nicht, wo wir hergehen, es ist nicht einfach offen, es ist nicht beliebig, sondern Jesus ist gegangen, uns Wohnungen zu bereiten, heisst es. Und er wird wiederkommen und uns holen, abholen, zu sich holen. Und da fällt auf, wenn wir das Johannes-Evangelium lesen, dass Jesus immer wieder verkündet, einlädt, aber nicht unter Druck setzt. Als er vor dem Gelähmten steht, fragt ihn Jesus, Kapitel 5, Vers 6, willst du gesund werden? Nicht einmal dort oder etwas überstülpen. Auge in Auge vor dem geheilten Blinden. Glaubst du an den Menschensohn? Was noch Wichtigeres gäbe als das Augenlicht, als von diesen Sachen auf dieser Welt? Ein paar Schritte vor dem Grab, vom Lazarus, das Herz von der Martha prüfend. Jeder, der an mich glaubt, wird nie mehr sterben. Martha, glaubst du das? Im Angesicht vom Tod vom Bruder, im Angesicht von Schmerz und Leid, glaubst du, dass der Tod nicht zuletzt? Kurz vor der Hinrichtung, beim Pilatus, sein Motiv prüfend, sagst du das von dir aus oder haben dir das andere über mich gesagt? Statt dass er Jesus verflucht und sagt, du gehörst auch zu denen, die es nicht gecheckt haben. Das erste Mal, wo der Johannes Jesus gehört reden, ohne Frage, Vers 38. Was sucht ihr? Ich möchte die Frage heute auch ein bisschen für uns nehmen. Was suchst du eigentlich in deinem Leben? Ist es das Gleiche, was du gesucht hast, wo du 10 warst, auf der 20 warst? Ist es das Gleiche mit 30, 40 oder später? Verändert sich das überhaupt noch? Wie leidenschaftlich suchst du? Und zu den letzten Worten von Jesus vor seiner Rückkehr zum Vater. Kein Tadel. Man könnte sagen, der Petrus hat es verdient gehabt. Sondern wieder eine Frage. Liebst du mich? Das ist der Johannes an erinnert. Ehrliche Fragen statt donnernde Aufforderungen. Und dann habe ich plötzlich gedacht, es muss doch eine Stelle geben, wo es heisst, dass Gott mal geschrauen hat. Oder dass Jesus so hässig ist. Und ich dachte, Tempelreinigung. Könnte doch etwas sein. Wir schauen. Stimmt, er hat dort eine Geisel, die er kläfft und Aufmerksamkeit erregt, dass die Leute hören. Und er schickt die Händler und die Geldwechsler raus. Nie, dass er seine Stimme erhoben hat. Er sprach. Jesus hat es nicht nötig zu schreien. Und vielleicht bist du mal angeschaut worden von einer Autoritätsperson, vielleicht von einem Lehrer früher, vielleicht von jemandem, und vielleicht noch zu Unrecht, über das andere reden wir jetzt nicht. Aber dort, wo es zu Unrecht geschieht, das geht mega tief, oder? Wo wir angeschaut werden. Und ich kann mich erinnern, ich habe schon, als ich noch bei Lehrer war, im Internat. Heute ist es mir extrem, schäme ich mich darüber. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, das braucht es mal. Wir sind nicht Gott. Aber weder Jesus noch Gott hat es nötig, uns anzuschreien. Er macht Angebot. Er wirbt um uns. Zielgerichtet, aber sanft. Jesus drängt sich nicht auf, wo er nicht eingeladen wird. Und wo wir ihn aber einladen, dort lässt er uns nicht in Ruhe, bis wir eine Entscheidung treffen. In irgendeiner Sache. Gott flüstert, manchmal ist sein Reden aber auch unheimlich oder bedrohlich. Das ist das letzte Sonntag oder vor 2 Sonntagen, haben wir geschaut, dort hat das Volk plötzlich gesagt oder ein paar gefunden, wir wollen die Stimme von Gott auch hören. Woher sollen wir denn wissen, dass das, was der Mose uns sagt, das Wort von Gott ist? Wir wollen es selber hören. Und Gott lässt sich sogar darauf ein. Der Mose kommt nochmal runter vom Berg und sagt, also gut, 3 Tage dort noch vorbereiten. Und er gibt die Posaune, das himmlische Schofar, noch kein Wort. Und sie haben alle schon Angst und sagen, nein, es ist gleich gut. Es war eine dumme Idee gewesen. Und Gott nimmt auch das an. Nicht dort jetzt heides wollen und jetzt wird mal da durchgeputzt oder was. Jetzt. Manchmal ist sein Reden unheimlich oder bedrohlich. Das kann sein. Manchmal habe von Leuten gelesen, die den Eindruck hatten, sie seien unterwegs in einer schwierigen Zeit und hatten wirklich eine Berührung gehabt. Und das war der Anfang von ihrem Weg mit Gott. Weil sie gemerkt haben, das ist jemand da gewesen. Sie haben angefangen, die richtigen Fragen zu stellen und haben Gott gefunden. Manchmal zupft er uns am Ärmel. Er wird uns nie drängen oder schieben, dass wir umfallen. Er wird uns Lasten abnehmen, die wir ihm bringen. Möglicherweise nimmt er uns sogar Segnungen weg, die er uns gegeben hat. Wenn es nötig ist, dass wir wieder auf ihn als der Geber statt auf die Gabe fokussieren. Und wenn es 1000 Schritte zwischen ihm und uns gäbe, dann macht er nicht 500 Schritte und einen, sondern er macht 999. Aber der Letzte überlässt er uns. Es liegt an dir und mir, mitzuentscheiden, auf sein Werben einzugehen. Verstehen wir also, sein Ziel besteht nicht darin, uns glücklich zu machen, sondern sein Ziel besteht darin, uns zu machen. Und das Schöne ist ja, wenn wir sein Kind sind, dann sind wir zwischendurch schon ganz glücklich, schon ganz auf dieser Welt. Sein Ziel ist nicht, mir endlich das zu geben, was ich mir schon lange wünsche, sondern mich mit dem zu versorgen, was ich brauche, dass ich das Ziel erreiche. Und manchmal ist es ein Rütteln und ein Schütteln, um mich zurückzubringen, wo ich im Moment am besten aufgehoben bin, wie der eine Passagier im Flugzeug. Und wenn ich das alles wieder so sehe, wenn wir darüber nachdenken, was wir jetzt ein bisschen angeschaut haben, dann müssen wir doch sagen, ja, unter dem Strich ist er doch ganz frei, wie er mit uns umgeht. Ich will ihm das zugestehen. Ich verpasse nicht sein Reden, ich verpasse nicht sein Werben. Und das freiwillig und von ganzem Herzen. Unannehmlichkeiten, Herausforderungen, Bedrängnisse hier auf dieser Welt sind ein guter Tausch für himmlischen Frieden. Jesus sagt sogar, auch im Johannes, Evangelium 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid geht die Welt überwunden. Das Angst, das ist eine Möglichkeit, das griechische Wort dort zu übersetzen. Das ist aber noch mehr drin. Eigentlich heisst es dort, in der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Druck, in der Welt habt ihr Not, in der Welt habt ihr Gebrechen, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also es muss uns nicht überraschen, wenn das geschieht, sondern es darf uns freuen, dass das nicht das letzte Wort ist, dass das nicht so muss bleiben. Wie kann Jesus mit einer solchen Autorität reden? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, Jesus ist ein Rabbi gewesen, ein guter Mensch, wie andere, wie ein Buddha oder wie ein Gandhi oder wie, keine Ahnung, was auch immer, höre ich wieder. Aber er ist nicht mehr als ein Mensch. Wenn er der Pilot ist und mit der Passagier, dann darf er. Dann darf er, dann sind wir sogar froh, ist das Cockpit nicht verwaist. Er weiss, wie der Pilot, was wir nicht wissen. Er sieht schon, was uns an unserem Platz noch verborgen ist. Was hat der Pilot gewusst über unseren Flug ab Zürich? Er hat gewusst, wie er das Flugzeug steuern muss. In den Filmen sieht es manchmal so easy aus, oder? Da ist der Pilot ausgefallen, der Co-Pilot da, und hat irgendeinen tapferen, coolen, der vorgeht und die Maschine sicher an den Boden bringt. Das ist möglich, ja. Bei den einen Flugmodellen sagt man ja schon, die Elektronik und so weiter hat nicht funktioniert. Und der Mensch ist immer ein Risiko, also sein Auto. Was hat der Pilot gesehen? Ein Sturm, der kommt. Was weiss Gott? Er weiss, wie er Geschichte zu steuern hat. Und was sieht Gott, was wir nicht sehen von unserem Platz? Zusammenhänge, die unseren Verstand übersteigen. Und manchmal, seien wir ehrlich, braucht es nicht viel. Manchmal müssen wir kurven. Manchmal nur über ein Hindernis oder auf einen Berg. Und dann sagen wir, jetzt kann ich wieder schnaufen. Es hat sich noch gar nicht viel geändert. Bin noch nicht am Ziel, oder? Aber, jetzt sehe ich, warum. Mögen es noch viele so Momente geben, wo das Vertrauen in diesen Pilot, in gut Hirt. Gott möchte auch dich und mich sicher ans Ziel bringen, sicher heimbringen. Und der David schreibt der wahrscheinlich berühmteste Psalm darüber. Wir hören oft, vielleicht tun wir die Augen zu, manchmal hilft es, dass wir uns konzentrieren. Und es ist eine kleine andere Übersetzung. Und hört vor allem auf den letzten Vers. In dieser Übersetzung ist er anders als in allen anderen.
Jahwe ist mein Hirt. Mir fehlt es an nichts. Er bringt mich auf saftige Weiden und führt mich zum Rastplatz am Wasser. Er schenkt mir wieder neue Kraft. Und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer Spur. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch, nimmst mich Herzen und schenkst mir den Becher voll ein. Deine Güte und Liebe umgeben mich jeden Tag. Und ich kehre für immer ins Haus Jahwes zurück.
Wie heisst es sonst, der letzte Vers? Meistens heisst es, wir bleiben im Haus des Herrn immer da oder wie auch immer. Aber man kann das vom Urtext her auch übersetzen, quasi, ich kehre zurück ins Haus des Vaters. Das ist sein Ziel. PS, im Alten Bund gilt für das auserwählte Volk Schma Israel, höre Israel, Jahwe ist Jahwe allein und die Weisungen, die ich dir heute verkünde, sollst du zu Herzen nehmen. Der Gott, der rett und die Menschen, die hören. Im Neuen Bund ist etwas anderes. Genau gleich, wenn Jesus zu den Jüngern sagt, Matthäus 7,24 in der Bergpredigt, wer auf mich hört und danach ist klug. Amen.